Das Donau 3 FM Weihnachtsmarktradio. Direkt vom Ulmer Münsterplatz auf deine Ohren.
Tja, wunderschönen Dienstagnachmittag, der zweite Tag in Sachen Weihnachtsmarkt in Ulm. Und unser zweiter Gast nach dem Oberbürgermeister Gunter Zisch, gestern kurz vor Eröffnung, ist der Christian Becker. Hallo, schön Christian, schön, dass du da bist.
Ja, freut mich sehr, hier zu sein.
Christian, ich muss hier gerade mal ein bisschen, damit es nicht zu laut ist, und innen mache ich auch noch ein bisschen leiser. So, jetzt soll es funktionieren. Perfekt. Das ist alles, kennst ja, weißt du, ja. Die ersten Momente. lass uns ein bisschen über dich quatschen. Gastronom Christian Becker ist fast ein bisschen wenig. Wie würdest du dich selber bezeichnen als Berufsbezeichnung?
Ja, ich denke schon, dass Gastronom das eigentlich schon auch ein bisschen trifft oder am meisten trifft. Klar, wir machen sehr viel, also nicht nur Gastronomie, sondern natürlich auch Event-Catering, Events selber, sind natürlich hier auf dem Weihnachtsmarkt vertreten. Also doch schon eine Menge zu tun und mit viel Spaß dabei, ja.
Lass uns ein bisschen über dich selber quatschen. Es gibt ja viele, die kommen über Mama und Papa zur Gastronomie. Bei dir war der Werdegang ein ganz anderer. Erzähl mal ein bisschen.
Ja, das war eigentlich ganz witzig. Ich habe neben der Schule schon immer in der Gastronomie gearbeitet und dann war so dieses Thema irgendwie so nach der Schule, was jetzt? Und studieren, nein, oder irgendwie so ein bisschen rumgammeln und so weiter und so fort. Und das war dann eben so, wie viele heute eben nach Australien ein Jahr gehen oder die Welt bereisen, war das bei mir eher so das Thema, so ein bisschen zu sagen, oh komm, dann jobbe ich mal und bringt der eigentlich auch Spaß. Und ja, und so kam ich eigentlich so wie die Jungfrau zum Kinde und habe dann irgendwann mal so gesagt, warum machst du das eigentlich nicht weiter? Bringt Spaß, hast die Leute um dich herum und kannst du ein bisschen das alles mitgestalten, und so bin ich eigentlich da dazugekommen im zarten Alter von 21.
Was war das Erste, was du übernommen hast damals?
Das war witzigerweise der Trödler damals in Ulm, ja, das war anno 92, und das war eigentlich so eine witzige Episode. Ich hatte natürlich, bedingt, dass ich da gearbeitet habe, überall natürlich jetzt nicht viel Geld auf der hohen Kante, sondern hatte dann meine Großmutter damals angepumpt, damit sie mir ein bisschen was leiht, damit ich den zu dem damaligen Zeitpunkt schlecht laufenden Laden übernehmen konnte, dass ich zumindest die Kaution bezahlen konnte. Und mit dem habe ich dann eigentlich so angefangen. Und wir haben dann so über die vielen Jahre hinweg da so eine Event-Location draus gemacht. Und ich kann mich an Sunglasses Night erinnern oder an die wildesten Faschingspartys. Also ich weiß nicht, wir waren in Ulm, glaube ich, der erste Laden, der überhaupt mal Fasching von Donnerstag bis einschließlich Dienstagnacht durchgefeiert hat. Und das waren schon doch auch bewegte und schöne Zeiten.
Ich wollte gerade sagen, du warst so einer der du hast so neue Impulse quasi in die Stadt gebracht, in die Gastro gebracht, in die Events gebracht. Gab es auch Ideen, wo du sagst, holla die Waldfee, da hätte ich mal lieber die Finger davon gelassen?
Nee, also das blieb mir Gott sei Dank erspart, weil wir natürlich, sagen wir mal, viele Dinge gemacht haben und da natürlich mit Herz und Seele dabei waren. Und ich habe immer so gesagt, Fasching, du musst dich selber auch verkleiden, weil du musst das mitleben, ja, weil sonst bist du nicht glaubwürdig. Und da sind wir praktisch von einem wilden Männer als Frauen und Frauen als Männer und Cowboy und Indianer und was weiß ich was wir alles gemacht haben. Da waren die wildesten Sachen dabei, und irgendwie am Mittwoch hat man dann praktisch noch eine Aschermittwochsfeier mit den Mitarbeitern gemacht und alle waren erschlagen, aber alle irgendwie so total happy, weil es verrückte Tage auch waren.
Es ist jahrzehntelang machst du das Ganze schon. Du hast jetzt gerade was ganz Wichtiges gesagt. Wie wichtig glaubst du, ist auch heute noch in der Gastronomie, dass du hast den Fasching erwähnt, mitmachst, dass du nahbar bist, dass du greifbar bist für deine Kundschaft, für die Leute, die zu dir kommen?
Ich denke, dass es extrem wichtig ist, weil natürlich, sagen wir mal, der Mensch oder der Gast ja natürlich auch immer eine Identifikation zu der Person hat, die er ja auch besucht. Und ja, wir sind jetzt ja mal so sprichwörtlich gesagt ja fast das Wohnzimmer der Leute. Und ich denke, wenn ich jetzt zum Beispiel im Café sitze, und wir haben viele Gäste, die am Sonntagmorgen dort zum Zeitunglesen kommen, ja, die begrüßen man einen mit Namen, und man wird auch mit Namen begrüßt. Und das, denke ich, ist eigentlich letztendlich genau das, was eben vielleicht auch Gastronomie ein wenig ausmacht. Dass man halt einfach in Anführungszeichen nahbar ist, auch wenn man mir das immer nachsagt, das sei ich nicht. Aber nicht unbedingt, ja, aber... Ist klar, es ist schon so, dass man natürlich auch als Galionsfigur, ist vielleicht falsch gesagt, aber eben als Ansprechpartner fungiert.
Ja, Galionsfigur, gerade im Gastrobereich in Ulm, das darf man schon sagen. Also du hast dir da mittlerweile einen unglaublichen Namen aufgebaut. Trotzdem sind dann, gerade wenn man die letzten Jahre anschaut, da sind dann Zeiten für Leute in der Gastronomie gekommen, das kann man eigentlich gar nicht alles nacheinander wuppen. Fangen wir mal an mit Corona. Was war so der erste Gedanke, als die Sache auf dich zukam?
Ich kann mich noch erinnern, als die ersten Corona-Fälle in Deutschland waren, war ich noch in Österreich beim Skifahren und wir hatten das in so einer kleinen Hütte uns angeschaut und da war das gerade praktisch bei diesem Automobilzulieferer, dieses Thema ganz großartig und irgendwie war das Empfinden immer noch, mein Gott, das ist ganz weit weg, das betrifft uns alle gar nicht und so weiter und so fort. Und kurz nachdem wir dann hier waren, wurde dann ja de facto praktisch der erste Lockdown verhängt und das war eine sehr, sehr komplexe Zeit, ja, weil dafür gab es keine Blaupause und wir konnten damit eigentlich auch ganz schlecht umgehen. Ja, ich hatte dann damals die Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt und so weiter und so fort. Und den einen oder anderen habe ich dann eben auch noch ein bisschen aufgestockt oder eben, wir hatten im Theater die Kantine weiter betrieben mit Essen, Auslieferung, damit die Leute irgendwie ein bisschen auch noch beschäftigt waren, damit die nicht alle in so ein tiefes Loch reinfallen. Und es war eigentlich eine sehr, sehr, ja, wie soll ich sagen, unruhige Zeit, aber es war auch teilweise so innerbetrieblich eine ganz, ganz interessante Zeit, weil es da auch sehr viel Zusammenhalt gab. Ja, muss ich sagen. Und das war natürlich schon aufregend. Ja. Ich kann mich noch daran erinnern, nach dem zweiten Lockdown, als dieser 6 Monate vorbei war, sagten ja ganz viele Leute zu mir, boah, jetzt habt ihr ja alle wahnsinnig viel Urlaub gehabt. Ja, und da glaube ich, da spreche ich meinen ganzen Gastro-Kollegen aus der Seele. Nee, wir haben keinen Urlaub gehabt, sondern wir haben uns von Ministerpräsidentenkonferenz zu anderen gehangelt, in der Hoffnung, wie geht's eigentlich bei uns weiter? Ja, und das konnte sich keiner so richtig vorstellen. Deswegen einerseits eine interessante Zeit, die im Nachgang jetzt auch gesagt, vielleicht auch eine sehr lehrreiche Zeit, weil man viele, viele Dinge wieder sehr wertgeschätzt hat, die vorher irgendwie im normalen Tagesgeschäft verloren gegangen sind. Aber ansonsten, ja, muss ich sagen, Gott sei Dank ist ein wenig Normalität wieder eingetreten.
Wenig Normalität und dann kriegt man schon den nächsten Klotz irgendwie rein. Nächstes Jahr geht's mit der normalen Mehrwertsteuer weiter. Was sagst du dazu?
Ja, ich sehe es sehr, sehr schwierig. Ja. Ich denke einfach, die Gastronomie ist schon sehr gebeutelt und ich verstehe jetzt nicht, warum die Politik sagt, der Lieferservice bleibt bei 7%, die Gastro selber, wenn sie bedient, hat 12% mehr. Wir haben höhere Kosten als ein Lieferservice. Ja, wir müssen unsere Mitarbeiter auch anständig bezahlen. Ja, und damit bin ich natürlich nicht so ganz einverstanden. Deswegen sehe ich das auch extrem kritisch mit dieser Erhöhung. Und vor allen Dingen, wenn ich im europäischen Ausland so ein bisschen rumschaue, ja, da gibt es überall verschiedene Mehrwertsteuersätze. Und ich glaube einfach, man tut der ganzen Branche keinen Gefallen. Ja, man muss ihnen einfach auch praktisch letztendlich diese Möglichkeit geben, auch noch ein bisschen Geld zu verdienen und eben nicht immer nur an der Preisschraube drehen zu müssen, damit man letztendlich nochmal irgendwo unterm Strich irgendwo einen Ertrag hat.
Du hast die Mitarbeiter schon angesprochen, was auch diese Corona-Krise gebracht hat. Davor hattet ihr weniger Probleme, Mitarbeiter zu finden. War schon ein bisschen so, aber jetzt, wenn man im Nachhinein schaut, egal in welcher Branche, aber natürlich gerade in der Gastronomie, auch dir ist schon mal passiert, dass du Bewerber oder Bewerberinnen gehabt hast, die kamen mit ganz bestimmten Vorstellungen zu dir im Gastrobereich. Erzähl mal.
Ja, also das Wildeste war irgendwie mal, dass jemand dann zu mir kam. Also er möchte nur, also im Küchenbereich, also er möchte nur einen Tag am Wochenende arbeiten, maximal keine Abendveranstaltung machen. Frühstück macht er auch nicht. Und jetzt war denn die Stellenausschreibung die, dass bei uns natürlich ein Koch gesucht wird von 10 bis 18 Uhr und ab und zu eine Abendveranstaltung im Stadthaus. Und das Resultat war dann irgendwie so, dass ich zu ihm sagte, okay, Frühstück möchtest du nicht machen, abends möchtest du nicht arbeiten. Warum machst du den Job eigentlich? Da habe ich dann keine vernünftige Antwort drauf bekommen. Ja, im Abschluss des Gesprächs war es dann noch eigentlich so, ach so, ja, was ich dann noch sagen wollte, wenn ich den Job dann bekomme, ich bräuchte noch ein Auto. Ja, und dann habe ich so gesagt, okay, Autos haben wir, damit liefern wir Essen aus, aber sonst war es das dann, denke ich mal.
Ja.
Ja, schon seltsam geworden alles ein bisschen.
Du sprichst es an, seltsam geworden. Was glaubst du, hat sich bei den Menschen über die letzten Jahre getan? Was hat sich da verändert?
Ich glaube, der Leistungsgedanke ist nicht mehr da. Ja, also vielleicht, weil wir auch in so einer, sagen wir, so einer Wohlfühlblase leben. Ja, es wird ja alles gemacht, es wird für alles gesorgt und der Leistungsgedanke ist nicht mehr da. Vielleicht auch im Zuge dessen, dass man gesagt hat, irgendwie, ah, das reicht mir, ich muss ja nicht, ich mache nur Teilzeit und vielleicht eine 4-Tage-Woche und so weiter und so fort. Aber ich frage mich dann irgendwann mal so, wer soll es dann in 3, 4, 5, 6, 7, 8 Jahren machen, wenn dann die doch vielleicht geburtenstarken Jahrgänge dann letztendlich in ihren verdienten Ruhestand gehen? Dann werden wir mit 4 Tagen nicht mehr viel weit, nicht mehr arg weit kommen. Schwierig.
Denkst du, dass man spricht ja immer über diese Work-Life-Balance, dass viele vergessen haben, dass das Work an erster Stelle steht?
Das vergessen ganz viele. Also ein typisches Beispiel von mir, das werden jetzt meine Mitarbeiter, wenn sie es hören, natürlich alle verfluchen, dass ich das so sage. Die sagen dann ja zum Beispiel so, ah Mann, am Schwermontag, ich arbeite da nicht, da will ich feiern und so weiter und so fort. Dann sage ich halt irgendwann mal so, das ist alles nett, dass ihr alle feiern wollt, aber wenn keiner arbeitet, wird es kein Feiern geben, weil einer muss das Feiern machen. Ja, und das ist natürlich dann immer so, das so ein wenig natürlich diesen Spagat, den man da schaffen muss oder schaffen sollte, einerseits natürlich die Leute zu begeistern für so ein Thema, schon beim Montag auch gestalten zu können, denke ich, ist ein riesiges Thema und da gehört eben einfach auch Manpower dazu. Das kann nicht einer alleine machen.
Und da sind wir beim nächsten. Es gab schon Events, die konntest du hättest sie gerne gemacht, aber du konntest sie definitiv nicht machen, weil du die Manpower nicht hattest.
Das ist richtig. Also jetzt gerade, sagen wir mal, nicht bei den großen Geschichten, das haben wir hinbekommen immer. Aber jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel in der Vorweihnachtszeit schaue, müssen wir extrem viele Veranstaltungen absagen, beziehungsweise können wir sie nicht annehmen, weil wir natürlich, sagen wir mal, einfach nicht genügend Leute haben. Das ist natürlich einerseits schade, ja. Andererseits weiß man nicht, wie man darauf reagieren soll. Ich sehe es nur so, dass wir auch viele Firmen auf einmal zu mir kommen und sagen oder mich mal anrufen und sagen, du, wir bräuchten dort ein Catering für 80 Leute und die kommen dann 3 oder 4 Tage vor dem Showtag sozusagen. Und ich sage, das können wir nicht machen. Ja, unser Caterer hat gerade eben abgesagt. Ja, und da denke ich auch immer irgendwie so, das ist natürlich schon extrem schwierig, aber das ist eben wahrscheinlich die Zeit, dass man versucht, diese Dinge anzunehmen und auch bewerkstelligen zu können und dann unter Umständen eben an der Manpower scheitert.
Was glaubst du, wie sieht die Zukunft im Gastrobereich aus? Du bist jemand, der also gerade im Gastrobereich gab es immer wieder mal Momente, wo man auf den Boden fällt und du bist einer, der immer wieder aufgestanden ist, auch mit neuen Ideen. Was glaubst du, wo geht's im Gastrobereich hin?
Meine große Sorge eigentlich ist die, wenn ich dann immer so gerade was diese Mehrwertsteuerdiskussion angeht, dann von den Wirtschaftsweisen und den ganzen Beratern immer höre, ja, das ist die Transformation in der Gastronomie und darauf muss man reagieren und so weiter und so fort, dann denke ich mir immer irgendwie so, ja, klar, man muss darauf reagieren, aber es geht ganz klar in eine Richtung, dass die Franchise oder großen Ketten überleben werden, ja, und das ist meistens, sagen wir mal, eine Linie, die da durchgezogen wird, ich möchte jetzt keine Namen nennen, ja, aber die individuelle Gastronomie unter Umständen das irgendwann nicht mehr gibt. Und dann werden wir irgendwann vielleicht in 5, 6, 10 Jahren die Diskussion darüber haben, man, wo kann ich eigentlich Maultaschen essen gehen? Also selber gemachte, hausgemachte Maultaschen. Und dann wird man sagen, ja, da musst du wahrscheinlich irgendwo aufs Land fahren, wenn du noch Glück hast. Dann zahlst du für die Portion Maultaschen 35 Euro, weil sie sind ja hausgemacht. Ja, aber die gesamte individuelle Gastronomie, glaube ich, letztendlich hat da natürlich ein schwieriges Stand, sich dagegen zu halten. Ja, weil natürlich, sagen wir mal, wir wissen ja alle, der Gewinn kommt nicht durch den Verkauf, sondern im Einkauf.
Schauen wir so ein bisschen auf ich sag mal, die großen positiven Sachen. Du hast schon so unglaublich viele große Events gehabt. Was ist dir da in Erinnerung, wo du sagst, boah, das war sowas von geil?
Also den größten Event, den wir ja auch selber veranstaltet hatten, war ja damals in der Friedrichsau eben das Getter-Konzert und in Neu-Ulm auch. Und ich kann mich noch daran erinnern, das war so ein immens hoher Druck und dann stehen da 24.000 Leute in der Friedrichsau und es waren 14 Grad. Jeder hatte mich für verrückt erklärt, im Mai so ein riesen Open Air zu machen. Die Sonne schien, ja, und die Leute haben alle einen Sonnenbrand nachher gehabt. Es war unglaublich. Und als dann dieses Feuerwerk um 0 Uhr kam, denn wenn da einem die ganze Last von einem abfällt, das ist schon enorm. Also das war echt irre. muss ich echt sagen.
Kann ich bei dir gleich nur bedanken, dank dieser Veranstaltung. Ich, David Guetta, damals Avicii noch, Gott hab ihn selig, auch noch mit dabei kennengelernt. Also viele Events, die du veranstaltet hast. Kommen wir mal ein bisschen zu dir und auf die weihnachtliche Stimmung. Du bist ja auch ein Familienmensch. Wie sieht's da mit dem Kochen aus?
Also, wie sagte jemand mal zu mir, er sagte, du kannst nicht kochen, aber gut essen. Und das stimmt auch so ein bisschen, obwohl ich natürlich sagen muss, Weihnachten am 24. koche ich. Und es gibt zwei Sachen, die ich kann, das sind Rühreier und Rinderfilet. Ja, also Rinderfilet, aber praktisch Niedergarn. Ist nicht schwer, kann eigentlich jeder. Aber ich behaupte immer nur, das kann nur ich. Und das gibt es eigentlich immer bei uns zu Hause und das heißt dann ja Weihnachtsfleisch, weil meine Kinder natürlich immer sagen, Papa kocht und das sei immer so saulecker, dass sogar meine Tochter, die ja eigentlich vegetarisch sich ernährt, sogar nochmal von diesem Weihnachtsfleisch ein wenig kostet. Also das ist sozusagen der Ritterschlag für mich.
Niedergarn, ich gebe mal einen Tipp, das heißt du, Sous-Vide heißt das glaube ich, oder? Das machst du so oder wie machst du es niedergarn?
Ich brate das ganz scharf an, rundherum das Rinderfilet bei so... Ja, so 200 Grad, so ganz, dass es leicht karamellisiert, ja. Mhm. Und dann einfach in Kombidämpfer rein bei Kernfühltemperatur 80 Grad und dann laufen lassen. Es wird richtig mürbe, sehr lecker. Kann ich empfehlen.
Also Heiligabend ist gesetzt, Familie. Ja. Wie sieht es dann an den Weihnachtsfeiertagen aus?
Eigentlich auch noch Familie, erster Weihnachtsfeiertag auf jeden Fall, weil das ist so der Tag, wo ich mich auf das Frühstück freue, wo dann eben meine drei Kinder auch da sind, meine Frau natürlich da ist, der Hund auch. Und dann wir eben so gemeinsam doch einen ruhigen Tag auch verbringen können. Und das ist natürlich immer eine sehr schöne Zeit. Ja. Ich meine, meine Kinder sind, Jonathan ist jetzt 21, meine Tochter 17, mein Kleinster ist 13. Das muss man noch ein bisschen genießen, die paar Jahre, die da bleiben.
Absolut. Ja. Also meine sind auch 20 und 22. Man genießt mittlerweile jedes Treffen und da ist das Weihnachten ganz, ganz wichtig. Schauen wir auf 2024. Was kommt auf uns zu mit Christian Becker?
Ja, ich hoffe natürlich aufregende Sachen. Also ich finde, die Konzertsituation ist natürlich schon mal immens. Ja, wenn ich jetzt sehe, was im Weili passiert, Wahnsinn. Ja, dann haben wir natürlich noch Thema eben Münsterplatz. Ja, italienische Nacht sozusagen, so drücke ich mal aus. Ja. Und wird spannend, ja. Auch eben die anderen Sachen, ob jetzt das Kloster Wieblingen noch ist oder eben auch Heidenheim. Es wird eine tolle, glaube ein interessantes Jahr werden.
Auf jeden Fall, wie die letzten Jahre auch interessant waren. Hoffentlich nächstes Jahr mit viel, viel grinsigen Gesichtern, ohne irgendwelche Botschaften aus irgendwelchen Ministerien.
Definitiv.
Ich wünsche dir jetzt eine schöne Adventszeit. Viel Spaß natürlich. Wir können noch ein bisschen Werbung machen für deinen sensationellen Glühwein. Ich habe ihn gestern schon probiert. Ich weiß nicht warum. Er schmeckt mir noch besser als letztes Jahr. Gab es irgendeine Änderung?
Nein, aber wahrscheinlich ist das Wetter diesmal kühler als letztes Jahr beim ersten Glühwein.
Wahrscheinlich liegt es daran. Also vielen, vielen Dank dir. Eine schöne Adventszeit. Schön, dass du da warst. Genieß die paar freien Tage, die man als Gastronom dann tatsächlich mit der Familie hat. Und dann auf ein ganz, ganz gutes 2024 für dich.
Ja, vielen Dank. Wünsche ich euch auch allen. Danke. Ja?
Das Donau 3 FM Weihnachtsmarktradio. Direkt vom Ulmer Münsterplatz auf deine Ohren.
Jeden Tag eine neue Folge. Klingt mit Glühwein sogar noch besser. Donau 3.